Ja, eigentlich hätte ich schon vorsagen müssen, guten Morgen. Ich bin normalerweise dafür bekannt, dass ich den Predigtext nehme, der nach der Perikope der evangelischen Kirche dran ist an den Sonntagen. Wer die heute jetzt gelesen hat, in der Erwartung, dass ich über diesen Text predige, den muss ich ein bisschen enttäuschen. Ich predige heute über einen Text. Ich lag vor 4 Wochen krank im Bett. Und da kann man entweder drüben Gedanken nachgehen oder man kann ab und zu mal auch einen Text in der Bibel lesen, um den drüben Gedanken zu entgehen. In der Woche war das der Wochenspruch aus 1. Petrus 1, der Vers 3. Und ich dachte, naja, wenn du mal wieder gesund bist, predigst du darüber. Der hat mich irgendwie so angesprungen und das tue ich jetzt. Ich lese komplett 1. Petrus 1, 3 bis 6 erstmal. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Ein einziger Satz. Geschrieben von einem Mann, der als Fischer seine Karriere begonnen hat. Finde ich auch ganz interessant. Ich werde mich nur auf den Vers 3 konzentrieren. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ist 1. Petrus 1, kann man leicht nachrechnen, das muss ziemlich ein Briefanfang sein. Und Briefanfänge benutzen die Schreiber von Briefen, also Petrus wie Paulus und andere auch, ab und zu, um mal eine Kurzfassung dessen, was die Christen damals, was wir heute, glauben. Einfach mal in einer kurzen Form und in einer knappen Form aufzuschreiben. So hat es Petrus hier auch gemacht. Ich gehe den Vers in 3 Punkten durch. Der erste Punkt ist, so ist unser Gott. Das zweite ist, so ist unsere Perspektive. Für diesen Punkt haben wir uns ja ein bisschen schon in Stimmung gebracht, indem wir ein paar Lieder gesungen haben, wo es um Hoffnung geht. Das ist der Hintergrund dieser Lieder. Und das dritte ist, so ist das mit uns. So ist unser Gott. Gelobt sei Gott. Damit beginnt Petrus. Petrus wie Paulus und auch andere können sich die Welt nicht anders vorstellen, als dass ein Gott existiert. Also Paulus hat in Römer 1 auch in einem Briefanfang, sagt er, wenn man in die Schöpfung so reinschaut, dann kann man eigentlich nicht anders als sagen, naja, dahinter muss ein Gott irgendwie stecken. Vielleicht fällt einem das im Frühjahr auch besonders aus, also wenn man jetzt auf blühende Kastanien guckt oder ja, die Forsythien sind jetzt schon wieder verblüht, aber als ich das geschrieben habe oder als ich angefangen habe zu denken, da haben die noch geblüht. Tulpen, Osterglocken, auch alles verblüht, aber wenn man da drauf guckt oder das Grün der Wälder im Frühjahr, dann kann man schon auf den Gedanken kommen, naja, da muss schon irgendwie einer dahinter stecken, der sich das mal ausgedacht hat. Paulus geht sogar noch eine Stufe weiter. Er sagt, es gibt keine Entschuldigung. Man müsste eigentlich, wenn man das sieht, da kommt man gar nicht drum rum, an einen Gott denken. Also Petrus ist erstmal Theist. Er geht davon aus, er sagt, es gibt einen Gott. Man kann sich jetzt nicht denken, naja, war damals selbstverständlich, die waren schon ein bisschen einfältiger wie wir, sind dann nicht draufgekommen, dass es auch irgendwie anders gehen könnte. In ihrer Naivität konnten sie einfach nicht anders die Welt erklären, als dass es einen Gott gibt. Da irrt man sich, glaube ich, wenn man so einen Gedanken hat über die damalige Zeit. Es gab zwar kein Internet, aber es gab durchaus viele Ideen. Also spät, das Mittelalter war vielleicht eher finster, aber diese Zeit war, was die Ideen betrifft, nicht sehr. Also da war ein großer Markt von Ideen, vielleicht mehr als heute auf dem Markt sind. Es gab hellenistische Götter, römische Götter, Götter, die aus Persien kamen. Es gab auch Atheisten zu der Zeit schon, also Leute, die gesagt haben, wir glauben eigentlich nur, dass irgendwie Materie existiert. Oder auch Leute, die gesagt haben, naja, das mit Gott, das ist einfach die Vorstellung, dass Menschen halt sich sowas brauchen und sich das vorstellen. Also auch der Gedanke ist nicht so neu, wie man glaubt, der war auch damals schon unterwegs. Es war eine Zeit, die reich war an philosophischen Ideen. Und diese Briefe sind ja auch nicht an Hinterwäldler geschrieben worden, sondern oft an Leute, die in Städten gelebt haben damals. Also die durchaus konfrontiert waren mit diesen Ideen und auch diese Ideen im Hinterkopf hatten. Also es ist schon mal von Petrus eine Feststellung gegen alle Ideen, heute wie damals, die sagen, wir können uns durchaus die Welt ohne Gott erklären. Und es gab damals auch durchaus schon sehr praktischen Atheismus. Also kann man in Wikipedia nachlesen, ein Zitat aus dem Roman in der damaligen Zeit, also erstes Jahrhundert nach Christus. Das Zitat lautet, niemand glaubt mehr an den Himmel. Niemand hält das Fasten. Niemand kümmert sich um Jupiter, war damals wahrscheinlich einer der prominenten Götter, sondern alle machen die Augen zu und zählen nur ihren Zaster. Nimmt man den Jupiter weg, könnten wir es auch heute das Zitat einfach so nehmen. Also wie sich die Zeiten doch gleichen in manchem. Und Petrus stellt diesem entgegen, es gibt einen Gott. Damit ist aber noch nicht alles gesagt. Also klar, es gibt einen, aber wie kann der aussehen? Wer ist es denn jetzt konkret? Welcher Gott ist es denn konkret? Da sagt Petrus, es ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt ja viele Vorstellungen über Gott. Also eine ist, er hat die Welt geschaffen und hat sie irgendwie angestoßen, aber jetzt kümmert er sich nicht mehr groß drum. Es gibt die Vorstellung, die könnte man aus der griechischen Mythologie, dass Gott irgendwie menschliche Eigenschaften hat und dann auch mal zornig wird und auf die Erde kommt, so mehr griechische mythologische Vorstellungen. Es gibt die Vorstellung, dass Gott eine ewige Idee wäre. Das war damals auch alles auf dem Markt. Aber Petrus sagt, es ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also ein Gott, der sich gezeigt hat. Ein Gott, der sich zeigen will. Ein Gott, der sich nicht versteckt, der sich nicht rauszieht. Ein Gott, der am Ende in die Welt kommt. Aber nicht nur jetzt irgendwie mit menschlichen Eigenschaften, sondern der real als Mensch in die Welt kommt. Und das auch nicht irgendwie, irgendwo und irgendwann, also so irgendwie mystisch. Da war mal irgendwie einer, so wie in der griechischen Mythologie, man weiß nicht genau, wann das eigentlich gewesen sein soll. Sondern das ist ein Gott, der in der ganz bestimmten Zeit in der Geschichte für einen Historiker, was ja durchaus auch ein Wissenschaftler ist, nachvollziehbar. Ein Gott, der zu einer ganzen bestimmten Zeit in der Welt war. Man kann das daran feststellen, dass der Pontius Pilatus ins Glaubensbekenntnis reingeraten ist. Also ich weiß nicht, ob sich schon mal einer überlegt hat, warum eigentlich ausgerechnet eine Figur wie Pontius Pilatus als einzige menschliche Figur in unserem Glaubensbekenntnis auftaucht. Wieso kommen die ersten Christen auf die Idee, ausgerechnet diesen Mann, der also meiner Ansicht nach jetzt nicht besonders sich besonders verdient gemacht hat ums Christentum? Es sei denn, man sieht einen Plan Gottes dahinter, aber ansonsten ist er ja eher eine Figur, die mindestens schillernd ist. Warum ist er da reingeraten? Der ist deshalb reingeraten, weil man damals einfach noch keine Datierung hatte. Also heute würde man reinschreiben, das Ganze war 30 nach, also gelitten 30 nach Christus. Das gab es leider damals noch nicht, die Datierung. Also damals hat man die Zeit datiert in Abfolgen von Herrschern. Und der Pontius Pilatus war einer von denen, da kann man sagen, zu der Zeit, als Pontius Pilatus regiert hat, da ist es passiert. Genau da ist es datierbar, dass Gott auf die Welt gekommen ist. Deshalb ist der Pontius Pilatus vermutlich ins Glaubensbekenntnis reingeraten, weil man irgendwie eine Datierung brauchte und die haben wollte und sagen konnte, damals, genau da ist es nachvollziehbar passiert. Also ein reales Geschehen in einer datierbaren Zeit, nicht irgendwann, irgendwo. Und damals hat Gott Interesse gehabt an dieser Welt und hat sich so viel Interesse gehabt, dass er sich eingemischt hat, dass er zu den Menschen gekommen ist, dass er kommuniziert hat, dass er Menschen berührt hat, also selbst Menschen, die andere nicht mehr berührt haben, dass er mit Menschen geredet hat, selbst Menschen, mit denen andere nicht mehr so gern geredet haben und dass er im Leben von Einzelnen aufgetaucht ist und die angesprochen hat. Und dann sagt Petrus noch mehr über diesen Gott. Gott handelt aus Barmherzigkeit. Das ist auch so ein Wort, was man irgendwie auch nicht mehr so richtig benutzt, ist auch schon etwas älter. Also ich stelle mir das praktisch so vor, Barmherzigkeit heißt für mich irgendwie in der Situation, Gott sieht mich und sagt, oje, das wird nichts mit dem, das wird nichts. Der braucht meine Hilfe, in dessen Leben muss ich eingreifen, sonst geht das Leben irgendwie vorbei und es ist völlig sinnlos vergangen. Ich glaube, dass Barmherzigkeit mit dem anderen Wort zusammenhängt, das ist Mitleid. Barmherzigkeit hängt mit Mitleid zusammen. Gott hat letztlich Mitleid mit uns. Und zwar wirkliches Mitleid. Also er kommt in diese Welt und leidet mit uns und an uns und an dieser Welt. Also im Alten Testament wird es ja mal ausgedrückt, kommt auch in den Ostertexten immer mal wieder vor. Er trug unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Das ist Mitleid, echtes Mitleiden. Er leidet genauso wie wir, indem er unsere Krankheit und Schmerzen trägt. Also nicht distanzlos. Ich meine, wenn wir manchmal Mitleid ausdrücken, sagen wir, ja, das tut uns leid, oder vielleicht reden wir auch noch und sagen, ach, der tut uns leid, aber wir gehen dann irgendwie weiter, oder ich gehe dann manchmal weiter, und klar tut er mir leid, aber nicht mitgelitten mit ihm habe ich nicht wirklich. Jesus trägt unsere Schmerzen und unsere Krankheit. Das ist kein distanzloser Gott. Das ist eine Einmischung, ohne sich selbst zu schonen. Also radikales Mitleid, wirkliches Mitleiden. In Hebräer 4,15 wird es auch ausgedrückt, da ist davon die Rede, von einem Hohepriester, der mit uns, der so ist, dass er nicht mit uns, also der Text heißt, ich zitiere es doch mal, wir haben nicht einen Hohepriester, und damit ist Jesus gemeint, der nicht könnte mit uns leiden in unserer Schwachheit. Also Jesus als der weiß, wie wir leiden und mitleidet. Und Gottes Mitleid geht so weit, dass er selbst Mensch wird und als Mensch leidet. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang noch einen anderen Text. Das ist aus 2. Korinther 4,1. Da redet Paulus darüber, über seine Berufung und sagt, darum, weil wir dieses Amt haben, also da redet er über sich und die anderen Aposteln, darum, weil wir dieses Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde. Also interessant, dass Paulus sagt, die Aufgabe, die ich gekriegt habe, die hat mir Gott eigentlich nur gegeben, weil er Mitleid mit mir hatte. Weil er sagte, schau mir diesen Paulus an und der läuft so verquer durch die Welt. Dem muss ich jetzt einfach eine Aufgabe geben, die seinen Gaben angemessen ist, die ihn ausfüllt, die ihn weiterbringt. Und ihm irgendwie eine Hoffnung gibt. Und da sagt Gott, so Mitleid habe ich mit ihm. Er packt ihn aber, Mitleid heißt da anscheinend nicht, dass er ihn in Watte packt. Also Paulus, das Amt, was er da beschreibt, das bringt da durchaus Situationen mit sich, die nicht jeder erleben möchte. Also dass er gesteinigt wird, beinahe umkommt, dass er in Situationen gerät, die gefährlich sind, kann die ganze Apostelgeschichte durchgehen. Das ist nicht immer nur in Watte gepackt. Also Mitleid heißt bei Gott nicht unbedingt, dass er uns jetzt in Watte packt, aber es heißt, dass er in den Situationen, wo wir leidet, echt mitleidet. Also dort, wo ihr leidet, an Divertikulitis wie ich oder am Herz oder ihr habt psychische Probleme oder ihr habt Familienstreit oder Tod oder was auch alles da ist in der Familie und sonst wo, dort leidet Gott mit uns und mit euch. Zweiter Punkt. So eine Perspektive haben wir. Und weil er Mitleid mit uns hat, gibt uns Gott Hoffnung. Also ich habe in Wikipedia nachlesen, da steht ja manchmal auch ganz vernünftige Dinge drin. Hoffnung ist etwas, was in der Zukunft liegt, was man sich wünscht, dass es eintrifft und es muss positiv sein. Sonst wäre es wahrscheinlich eher eine Befürchtung. Am Ende wird alles gut, sagt mein Kollege. Da denke ich mir immer, ja, hoffentlich ist bei ihm dann auch so. Aber das ist das, was wir Christen dann wirklich glauben. Am Ende wird alles gut. Und das ist die große Hoffnung, und ich glaube, das ist die Hoffnung aller Menschen, dass am Ende doch irgendwie alles gut wird. Unsere Hoffnung ist, dass wir am Ende bei Gott sind und dass dann alles gut ist. Dass es dann alles weg ist, wo Gott jetzt mit uns mitleidet. Interessant ist, dass vor Hoffnung noch ein Adjektiv steht, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Ich denke, zur lebendigen Hoffnung, da gehören mindestens zwei Aspekte, also über zwei will ich auf jeden Fall reden. Ein Aspekt ist diese Hoffnung eigentlich gedeckt? Also es gibt ja nichts Schlimmeres, dass man auf was wartet, was in der Zukunft ist. Also Weihnachten, Kinder warten auf Weihnachten und hoffen, dass sie dort beschenkt werden, und es gibt dann gar keine. Also es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich, wie eine Hoffnung, die einfach nicht gedeckt ist. Deshalb denke ich, ist es schon wichtig, dass die Auferstehung von Jesus tatsächlich ein reales geschichtliches Ereignis ist und auch nicht irgendwie, irgendwann, irgendwo stattgefunden hat. Also irgendwie weiß man nicht so genau. Sondern das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass unsere Hoffnung doch sehr lebendig sein könnte, dass da tatsächlich was real in der Geschichte passiert ist. So wie Gott in die Geschichte reingekommen ist, ist er auch aus der Geschichte real rausgegangen durch eine Auferstehung. Und es ist wichtig, dass das in der Geschichte passiert ist, weil wir sterben auch real. Deshalb ist es wichtig, dass einer auch real auferstanden ist. Und das Zweite ist, unsere Hoffnung ist dadurch gedeckt, dass wir wiedergeboren sind. Das ist jetzt schwieriger zu fassen, aber wir wären da vielleicht selber gar nicht drauf gekommen, dass wir eine Hoffnung haben. Dazu musste schon Gott sagen, das sage ich euch jetzt mal oder das spreche ich euch zu. Ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ihr habt eine Chance zum Neuanfang, die euch Hoffnung gibt, und ich eröffne euch einen Weg auf diese Hoffnung hin. Hoffnung hat, glaube ich, auch immer mit Vertröstung zu tun. Man wirft es ja Christen oft vor, oder manche werfen das Christen vor, ihr vertröstet ja nur auf die Zukunft. Ja, genau so ist es. Wir vertrösten auf die Zukunft. Jede Hoffnung ist letztlich eine Vertröstung, weil es ist ja noch nicht da. Ich muss mich damit trösten, dass es in der Zukunft kommt. Die entscheidende Frage ist immer nur, ist sie gedeckt? Das ist die entscheidende Frage. Wenn ich Hoffnung mache oder vertröste und es passiert dann nicht, dann ist es natürlich eine ziemlich schlechte Situation. Aber wir alle leben von Vertröstung. Das weiß jeder, der krank ist. Da sagt der Doktor, Sie nehmen jetzt eine Woche lang Antibiotika, dann machen Sie 3 Wochen Diät und in 4 Wochen geht es Ihnen wieder gut. Das ist nichts anderes als pure Vertröstung. Und davon können wir wahrscheinlich aus dem Leben noch viele andere Vertröstungen. Wir leben alle auch mit Vertröstung. Das ist an sich kein schlechter Vorgang. Schlecht ist der Vorgang erst, wenn am Ende tatsächlich es nicht klappt. Also wenn ich immer noch krank bin, dann habe ich ein Problem und der Doktor vielleicht auch. Ein zweiter Aspekt zur lebendigen Hoffnung im Gegensatz zu einer toten Hoffnung ist, wie real Hoffnung ist, zeigt sich in unserem Leben. Also, wenn ich eine Hoffnung habe, aber die hat irgendwie gar nichts damit zu tun, wie ich jetzt so gerade lebe, dann könnte es sein, dass es sich um tote Hoffnung handelt. Also wenn ich sage, da in Zukunft kommt was, aber das hat überhaupt keine Auswirkungen auf das, was ich momentan tue. Also wenn ich glaube, wenn ich darauf hoffe, dass ich Geschenke bin, wenn ich brav bin, verhalte mich aber nicht irgendwie danach, dann habe ich sozusagen irgendwie die Hoffnung aufgegeben, dann ist sie tot. Also ich denke auch, wenn wir als Christen eine große Hoffnung haben, dann hat es Auswirkungen auf unser Leben. Wenn wir tatsächlich von dieser Hoffnung her leben, dann kann es eigentlich nicht sein, dass wir versuchen, in dieser Welt alles mitzunehmen zum Beispiel. Wir müssen auch nicht glauben, dass wir das alles mitnehmen müssen. Unsere Hoffnung kommt noch. Alles wird gut. Jetzt vielleicht nicht, aber wir haben eine Hoffnung auf die Zukunft. Damit bin ich bei meinem dritten Punkt. So ist das mit uns. Das sind auch nochmal 3 kleine Unterpunkte. Also wenn wir über Mitleid reden, dann gibt es auch nochmal ein Wort von Jesus über Mitleid und Barmherzigkeit, wo Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Oder habt Mitleid, wie euer Vater im Himmel Mitleid hat. Die Geschichte dazu ist wahrscheinlich die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Der sieht einen liegen und geht dann volles Risiko. Also kümmert sich um den. Kein Mensch weiß, ob diese Leute, die den niedergeschlagen haben, nicht noch in der Nähe sind. Er war wahrscheinlich irgendwo hin, ich weiß nicht, war irgendein Händler oder irgendein Mann, der Geschäfte gemacht hat. Der war auf jeden Fall auf dem Weg nach Jerusalem. Dort wollte er irgendwas. Da hat er sich unterbrechen lassen. Und er hat am Ende auch noch Geld eingesetzt und Zeit eingesetzt. Also er hat Zeit verloren und er hat den auch noch, Krankenhäuser gab es ja damals nicht, er hat den immerhin noch an einem Gasthof abgegeben, hat gesagt, pfleg den mal und wenn ich das nächste Mal nach Jerusalem reise, dann bezahle ich auch noch die Kosten, die damals die Krankenversicherung nicht übernommen hat. Es war dann auch wieder begrenzt, nachdem der wohl fit war wieder, hat er wahrscheinlich nicht mehr für ihn bezahlt und hat auch die Zeit nicht mehr für ihn eingesetzt. Also es war ja auch nur ein Beispiel, was Jesus erzählt hat. Aber vielleicht ist das der Anfang von Mitleiden. Dass man sagt, da fällt mir einer vor die Füße. Ich weiß auch nicht, wie der jetzt da hingekommen ist, wie der da liegt. Aber ich bin der, der jetzt an dem vorbeikommt. Und jetzt bin ich der, der sozusagen mit dem mitleidet. Mindestens für das Stück, bis der irgendwie wieder auf den Beinen steht. Es war ja die Geschichte vom barmherzigen Samariter wird erzählt aufgrund der Frage, wer ist denn mein Nächster? Und die Antwort ist eigentlich, du wirst zum Nächsten von dem, der leidet, dadurch, dass du mitleidest, mit dem, der dir vor die Füße gefallen ist. Zweiter Unterpunkt zu dem Thema, so ist das mit uns. Wir sind ja noch in der Osterzeit, also formal ist das Kirchenjahr noch in der Osterzeit, auch wenn wir schon 4 Wochen danach sind. Und Ostern heißt, es gibt eine Auferstehung und die hat stattgefunden. Und wenn eine Auferstehung stattfindet, dann ist so ziemlich alles möglich in dieser Welt. Dann ist auch möglich, dass am Ende alles gut wird. Und ich will dadurch lernen, tatsächlich sich immer wieder daran zu erinnern. Ich meine, jeder von uns hat einen Alltag und das gehört auch dazu. Auch Jesus musste essen, schlafen und alltägliche Dinge tun. Trotzdem, glaube ich, stehe ich mindestens immer in der Gefahr, dass mich der Alltag einholt. Also wenn man dann noch krank ist und noch einen Wasserschaden hat und ähnliche Dinge, dann besteht leicht die Gefahr, dass man im Alltag sich verliert. Aber ich denke, es ist immer wieder gut zu sagen, wir leben ein Osterchristsein. Wir sind Christen, die von Ostern herkommen und von dieser Hoffnung her leben. Und sich vielleicht auch die Bilder wieder zu vergegenwärtigen und sagen, was bedeutet das? Dass irgendwann mal ein himmlisches Jerusalem sein wird. Vielleicht sagt einem das nicht so zu. Dann sagt einem vielleicht das andere Bild zu, dass alle Völker vor Gott stehen und vereint sein werden. Wenn einem das auch nicht gefällt, es gibt noch weitere Bilder, zum Beispiel dessen eines großen Festes. Dass es ein großes Fest geben wird und dass wir alle da dabei sind. Und sich auch im Alltag, wenn man so drin hängt, im Positiven wie im Negativen, es gibt ja nicht nur einen negativen Alltag zum Glück, sondern auch durchaus positiven, dass man sich daran erinnert, wir leben auf eine große Hoffnung zu. Und vielleicht Lieder, Texte, Gebete, gerade auch von Ostern, liest immer wieder und lebt und sagt, darauf gehe ich zu, mit allem, was ich jetzt jeden Tag tun muss und was mir im Leben begegnet, aber wir gehen auf eine große Hoffnung zu und ich gehe auf eine große Hoffnung zu, mit allen anderen, die gemeinsam unterwegs sind. Wahrscheinlich warten jetzt die Lobpreisleute schon seit Anfang an, dass ich über ein Wort überhaupt nichts gesagt habe, was ganz am Anfang steht, nämlich gelobt. Gott hat Mitleid mit uns und gibt uns eine große Perspektive. Und das ist ein Grund, ihn zu loben, natürlich. Auch das geht oft unter im Klein-Klein des Alltags. Wir haben eine große Perspektive, weil Gott Mitleid hat mit uns und mitleidet mit uns. Und ich finde es gut, wenn wir uns daran immer wieder erinnern und Gott dafür loben und Lieder singen, wo es um Hoffnung geht. Amen.